Ich werde jetzt auf Englisch reden für die, die eine Übersetzung oder für die, die die Dolmetscherin brauchen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Dolmetscherin. Dear Elders, you may already know that I am legally required to send my sons to school because...
Liebe Ältere, liebe Weise, ihr wisst sicherlich, dass ich meine Söhne zur Schule schicken muss, denn wir leben in Deutschland. Und in Deutschland darf man seine Kinder nicht zu Hause erziehen. In diesem Land lernen alle Kinder etwas in der Schule, was eigentlich im Curriculum für weiße Kinder gedacht ist. Wenn man sich mal anschaut, wie die Atlanten aussehen in Schulen und Schulbücher überhaupt, dann stellt man fest, dass wir es immer wieder mit Klischees zu tun haben. Afrika, das ist ein Klischee, und in vielen wissenschaftlichen Büchern wird nach wie vor etwas vermittelt, was rüberkommt, wie es gibt eine Menschenrasse oder es gibt eine biologische humane Rasse. Die wenigen Beispiele in deutschen Schulbüchern, die Schwarze tatsächlich zeigen, zeigen sie oft negativ. Und es ist einfach so, dass bei diesen glücklichen, gesunden Familien, deren Bilder wir in den Schulbüchern finden, keine glücklichen schwarzen Kinder und Erwachsenen und Familien sehen. Jeden Tag, wenn ich meine Kinder zur Schule schicke, weiß ich, dass meine Söhne allein sein werden, wenn ein weißer Lehrer, eine weiße Lehrerin etwas Rassistisches sagt im Unterricht. Wenn meine Kinder sich wehren, dann werden sie von den entsprechenden Lehrern und Lehrerinnen als Sensibelchen oder Trotzköpfchen bezeichnet. In der Regel ist es so, dass die Lehrer und Lehrerinnen sagen, sie haben doch viele schwarze Freunde und deswegen können sie doch überhaupt keine Rassisten sein. Sie sehen die Farbe nicht. Es sind in ihren Augen sind sie die am wenigsten rassistische Person. Und ich denke, dieser Platz da am Ende der Schlange, wo die am wenigsten rassistischen Leute stehen, ist ein ziemlich voller. Ich habe es versucht. Zum Beispiel, als ein Junge in der Klasse eines meiner Söhne mit einem Radiergummi versucht hat, die schwarze Farbe von der Haut meines Sohnes zu radieren. Oder ein anderer sagte, schwarz ist die Farbe des Teufels. Ich habe damals mit einer weißen Mutter zusammen die Schule besucht und wir haben uns dann ganz ruhig und entspannt unterhalten über Klischees und haben gesagt, dass es gut wäre, wenn es auch Kindergeschichten gäbe mit positiven Bildern von Schwarzen. Ich habe auch mit dem Diversity Committee der Schule gearbeitet, habe auch mich eingesetzt dafür, dass die Ausstellung Home Story Deutschland in Berlin gezeigt wird. Diese Ausstellung wurde dann auch gezeigt, 5 Wochen lang. Ich habe Briefe geschrieben, ich war bei Schulkonferenzen. Ich habe mich beraten lassen in der Antidiskriminierungsstelle. Ich habe auch E-Mails geschickt, habe protestiert, demonstriert und ich habe einfach geschwiegen. Aber keine dieser Strategien hat funktioniert und ich kann dennoch nicht aufgeben. Es gibt andere schwarze Kinder in der Schule meiner Söhne, aber auch in anderen Schulen sonst wo in Deutschland, die vielleicht noch isolierter sind als meine Söhne, überall im Land, entwickeln die Kinder ihre eigenen Strategien, um sich gegen diese manchmal subtile, manchmal offene, aber jedenfalls immer gewalttätige Kombination aus Rassismus und Adultismus zu wehren. Unsere Kinder sind stärker, als wir zur Kenntnis nehmen wollen. Sie überleben ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen, sie überleben und werden immer wieder als Aggressoren bezeichnet, obwohl sie sich nur wehren. Sie überleben die Erfahrungen, die Kinder machen, wenn sie ihre Eltern leiden sehen und sie nicht schützen können. Und dennoch erwartet man von ihnen jeden Morgen um 8, dass sie in der Schule sind und die Leistung bringen, die sie bringen sollen. Das ist das, was unsere Gesellschaft von ihnen erwartet. Man braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen, ist ein Motto, was bei uns gilt. Und wir sollten daher auch die Erziehung unserer Kinder nicht dem deutschen Schulsystem alleine überlassen. Schwarze Kinder in der afrikanischen Diaspora brauchen die Unterstützung der Familien und der Communities. Wir müssen unser eigenes Bildungsmaterial nutzen, eigenes didaktisches, pädagogisches Material, in dem auch schwarze Menschen auftauchen. Unsere Kinder sollen lernen, stolz auf sich zu sein. Sie sollen von uns wissen, dass wir sie unterstützen. Wo auch immer negative Bilder von Schwarzen gezeigt werden, sind wir verpflichtet, unsere Stimme zu erheben. Wir dürfen nicht den Mainstream in den Händen des Mainstream lassen. Auch wenn wir als Erwachsene überwiegend entscheiden können, dass wir nur sichere Orte aufsuchen, Orte, an denen wir Unterstützung bekommen, sind unsere Kinder gezwungen zu überleben in weißen pädagogischen Einrichtungen. Als Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland habe ich gelernt, dass Aktivismus nicht nur bedeutet, für etwas zu kämpfen oder gegen etwas zu kämpfen, sondern es bedeutet auch, mit denen zu kämpfen, die bereits für sich selber kämpfen. Liebe Ältere, wir sollten den Widerstand unserer Kinder unterstützen. Mit herzlichem Gruß, Sharon Dodua, O2. Liebe Kinder, als ich im Frühjahr 2013 einen Brief an das Dorf geschrieben habe, veröffentlichte ich ihn in meinem persönlichen Blog und er wurde tatsächlich viral. Er fand sich auf Facebook, auf Twitter und wurde sogar publiziert im African Courier, einer 2-Monats-Zeitschrift, die berichtet über Afrika und die Diaspora. Ich habe diesen Brief geschrieben, weil ich frustriert war über das deutsche Bildungssystem. Ich habe 4 Kinder, 3 gingen damals zur Schule und obwohl PISA 2001 im Wesentlichen schlussfolgerte, dass das deutsche Bildungssystem nicht gut sei, jedenfalls für nicht weiße Kinder, war es mir nicht möglich, irgendeine Maßnahme zu finden oder zu erkennen, die seitdem irgendetwas an diesem Ungleichgewicht getan hätte. Gerade bevor ich den Brief veröffentlichte, war ich in die Kinderbuchdebatte involviert gewesen und ich hatte gesagt, dass rassistische Begriffe keinen Platz haben in Kinderbüchern oder in Büchern überhaupt. Ich wollte damit nicht fordern, dass wir einfach Bücher verbieten sollten oder dass man Worte, die beleidigend sind, streichen sollte und den Rest des Plots, der oft ja ebenso problematisch war, einfach beibehalten sollten, sondern ich wollte eine offene und ehrliche Debatte über die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir unsere Kinder eigentlich erziehen. Rassistische Bücher sind Gift für schwarze Kinder und für farbige Kinder und sie nutzen auch weißen Kindern nicht. Und ja, ich hoffte, dass wir auf diesem Wege eine größere Vielfalt von Kinderbüchern in deutscher Sprache bekommen könnten. Ich war wütend, dass viele derjenigen, die mit mir kämpften, lächerlich gemacht wurden, beleidigt wurden, auch in Artikeln, die in den großen deutschen Zeitungen erschienen. Ich war verletzt. Das andere PS, sich nicht an dieser Debatte beteiligten und mich aber kritisierten dafür, dass ich mich beteiligte. Ich schrieb diesen Brief, um zu sagen, wir können nicht warten, bis das Bildungssystem erkennt, wo es schwächelt. Nur weil wir es überlebt haben, bedeutet das ja nicht, dass wir von unseren Kindern das Gleiche erwarten müssen. Sie verdienen eigentlich etwas Besseres. 4 Jahre später schreibe ich jetzt einen offenen Brief an euch. Und ich veröffentliche den aber nicht auf meinem Blog oder auf Facebook, sondern ich lese ihn hier bei dieser Konferenz, die den Titel Schools of Tomorrow trägt. Eine wunderbare Konferenz mit einer Vielzahl von Themen. Und ich beginne meinen Brief mit einem Gedicht, das den Titel No Problem trägt. Das ist ein Gedicht von Dr. Benjamin Sefanya, der in England aufwuchs. Er hat aber jamaikanische Wurzeln. Ich kann das Gedicht nicht so lesen, wie er es las, aber ich möchte es dennoch vorstellen, denn er war zwar bereits 1958 geboren, aber er beschreibt viele Gefühle und Meinungen, die viele sicherlich heute sehr gut wiedererkennen.
No problem. I am not the problem, but I bear the brunt of silly playground taunts and racist stunts. I am not the problem, I am a born academic, but they got me on the run, and then they call me athletic. I am not the problem, if you give I a chance, I can teach you of Timbuktu, I can do more than dance. I am not the problem. I greet you with a smile. You put me in a pigeonhole, but I am versatile. These conditions may affect me as I get older, and I am positively sure I have no chips on me shoulder. Black is not the problem. Mother country, get it right. And just for the record, some of my best friends are white. Dear children, you may be wondering, if things were so...
Liebe Kinder, wahrscheinlich fragt ihr euch, warum wir nichts gemacht haben, um die Dinge zu ändern, wenn es doch so schrecklich war, schon bereits als wir zur Schule gingen. Warum ist es nach wie vor so schlimm? Und ehrlich gesagt habe ich mich das oft auch selbst gefragt. Im Open Society Justice Initiative Report 2013 heißt es, dass 50% der weißen Schülerinnen und Schüler in Berlin Abitur machen. Da sind es aber nur ungefähr ein Drittel Kinder aus Familien, in denen Deutsch nicht die Hauptsprache ist. Außerdem haben nur 6,1% der Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund, wohingegen 20% der Kinder in Deutschland und ungefähr 25% der Schülerinnen und Schüler in Berlin nicht weiße Deutsche sind. Und eine deutsche Hauptschule ist ein Ort, an dem Kinder unterrichtet werden, die gar kein Abitur machen können. Kinder mit Migrationshintergrund finden sich zweimal so häufig am Ende in einer Hauptschule wie weiße deutsche Kinder. Und das gilt auch selbst, wenn wir das klassenspezifisch betrachten. Wie kann es sein, dass das im 21. Jahrhundert noch passiert? Nun, wir sollen deswegen dennoch nicht verzweifeln, ich denke. Wir schauen einfach mal nicht länger auf diese schrecklichen Tatsachen. Ich weiß, dass ihr davon schon viel zu viel gesehen habt, sondern schauen uns mal an, was aus diesem Dorf, was ich ansprach, anfangs zu vermelden ist. In der Regel ist es ja so, dass wenn ich etwas schreibe, ich es meinen Freunden und Freundinnen als Vorlage anbiete, damit ich ihr Feedback bekomme. 2013 schrieb meine Freundin Mirjam mir, wir brauchen unsere eigene Schule. Wir haben 4 Jahre und die sollten wir nutzen, um uns zu organisieren, bevor unsere Kinder dann zur Schule gehen. Wir hatten beide diese E-Mail nicht mehr im Kopf für eine lange Zeit. Damals, als Mirjam sie schrieb, war mein jüngster Sohn gerade 1 Jahr alt und Mirjam, man war schwanger mit ihrer Tochter. Heute sind beide in der Sankofa-Kita, eine wunderbare Kita, die von Mirjam geleitet wird. Sie ist die Initiatorin und Leiterin dieser Einrichtung. Und sie und ihre beiden älteren Kinder haben in den Händen deutscher Pädagoginnen und Pädagogen, die, wie ich ja eben schon sagte, immer gerne sich streiten um diesen Platz da ganz am Ende der Schlange, beschlossen, eine eigene pädagogische Einrichtung zu gründen. Und ich bin sehr stolz auf das, was sie erreicht hat. Sankofa ist ein Safe Space für schwarze Kinder. Und es gibt 3 Gruppen, 3 Sprachen in der Kita, Französisch, Englisch und Deutsch. Es gibt auch andere Sprachen der afrikanischen Diaspora, die dort leben. Da gibt es zum Beispiel Kinderreime und Lieder, die gesungen werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Angeboten für Spiele drinnen und draußen. Es gibt Handwerk und Kunst. Es wird gebacken, es wird im Garten gearbeitet, es gibt Musik und die Kinder werden tatsächlich in einem positiven, fördernden, glücklichen und fürsorglichen Umfeld zusammengebracht. Und das ist ganz wichtig für das Selbstbewusstsein der Kinder und auch für ihre emotionale Größe. Ein anderes Beispiel ist Saraya Gomez. Sie ist unsere Antidiskriminierungsvertreterin für Schulen. Sie ist also in der Senatsbildungsverwaltung. Es ist eine halbe Stelle und ehrlich gesagt gibt es gar nicht genug Stunden, die man am Tag nutzen könnte und müsste, um Saraya zu loben. Sie ist Lehrerin an einer weiterbildenden Schule. Sie liebt ihre Schüler und Schülerinnen. Sie ist auch Mitglied im Vorstand von H1 Teach1 EW, eine karitative Einrichtung in Wedding, die unterschiedliche Projekte für schwarze Kinder und Jugendliche betreibt, zum Beispiel das Vera Heyer Archiv, wo es vor allen Dingen Literatur der afrikanischen Diaspora gibt, und dann einen Jugendclub mit dem Namen Black Youth Fridays. Und im vergangenen Sommer erklärte sich Saraya bereit, bei der Senatsbildungsverwaltung als Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen zu arbeiten. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür, dass sie sich sehr engagiert dem Beschwerdemanagement in der Verwaltung widmet. Und dann möchte ich noch eine andere Gruppe nennen, eine besondere Gruppe von Menschen, die an Schulen arbeitet, um das Bewusstsein zu schärfen angesichts von Polizeigewalt und institutionalem Rassismus in Deutschland. Einige von Ihnen kennen vielleicht Uri Jalloh. Einige von euch kennen vielleicht Uri Jalloh, ein Mann, der 2005 in seiner Gefängniszelle im Polizeigewahrsam in Dessau verbrannt. Es gibt Mitglieder der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh und den Jugendarbeiter Sebastian Fleury, die Theater and Education Workshops an Schulen betreiben und in Jugendclubs überall in Deutschland. Ich möchte gleich einmal einen Trailer zeigen, der deutlich macht, was hier geboten wird. Ich respektiere und achte Ihre Arbeit sehr.
Es war der 7. Januar im Jahre 2005. An diesem Tag hatte ein Afrikaner keinen Haufen Glück. Aus Sierra Leone ist er aus dem Krieg geflohen. Das gute Deutschland wurde sein neues Ziel zum Wohnen. Er hat in Dessau gelebt. Morgens nach der Diskothek hatte er zwei Frauen auf der Straße gesehen. Wollte nur telefonieren, was anderes wollte er echt nicht. Doch die beiden Damen fühlten sich von ihm belästigt. Und deswegen haben sie die Polizei verständigt. Nachdem sie eintrafen, wurde die ganze Sache brenzlig. Er war betrunken, kam direkt von einer Party. Zwei Beamte kamen, ist doch klar, dass man Gefahr sieht. Handgreiflich wurden sie, natürlich hat er sich gewehrt. Und danach wurde er in den Streifenwagen reingezerrt. In das nächste Polizeirevier gebracht. Hör lieber gut zu, denn was danach passiert, ist krass. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer
Uri Jalloh, das war Mord.
Ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten.
Uri Jalloh, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen.
Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen,
das war Mord.
Im Polizeirevier, da ging es richtig ab. Sage mir doch bitte mal für was, denn er hat doch nichts gemacht. Trotzdem wurde er in den Keller gebracht. So als bestehe wirklich ein krimineller Verdacht. In Zelle 5 kam er rein, wurde hingelegt. Auf eine feuerfeste Matratze, schlimm zu sehen. Doch merkt euch, die Matratze, auf die er lag, war feuerfest. Aber gleich kommt es zu Skandal. Seine beiden Hände und beide Füße wurden gefesselt. Diese Monster haben dann bestimmt noch über ihn gelächelt. Paar Stunden danach kam es zum Feueralarm. Sie haben nicht mal nachgeschaut, sie haben gar nichts getan. Den Feuermelder ausgemacht und draufgekackt. Nach paar Minuten haben sie die Zelle aufgemacht. Doch es war zu spät, denn keiner kam ihm zur Not. Er wurde von den Flammen verschlungen, was für ein Tod. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer
Uri Jalloh, das war Mord.
Ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten.
Uri Jalloh, das war Mord. Wir gehen auf die Straßen, denn
wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen.
The workshops are
Diese Workshops werden von RAA Berlin unterstützt und Andres Nader, der sie leitet, wird morgen auch hier sein. Es gibt viele andere, die ich nennen könnte. Zum Beispiel Andres Nader, der RAA Berlin leitet. und der sich mit Bildungsbenachteiligung auseinandersetzt, oder Dr. Elina Mama, die sich mit dem Afrika-Bild in deutschen Lehrbüchern befasst, Josefina Praku und Jule Bönkost, die das Institut für diskriminierungsfreie Bildung leitet, die aktuell Angebote machen für Lehrertrainings, damit Lehrer und Lehrerinnen lernen, wie man Kolonialismus und den Kolonialrassismus an Schulen lehrt, Meral El, der ganz eng mit der Open Society Justice Initiative zusammenarbeitete an der Naming Discrimination in Berlin Schools from Racism to Inclusion Konferenz 2013, oder Maisha Auma, Wissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Kindheit und Differenz, Nuran Djigit, Mariam Hashemi Jekani und viele, viele andere. Ich möchte auch all die Eltern und Erzieher, Erzieherinnen und auch die Freiwilligen nennen, die regelmäßig an die Schulen gehen, Kindern vorlesen oder bei den Sommerfesten dabei sind, Geld aufbringen, um unterschiedliche Bücher zu kaufen und Spielsachen für die Vorschulen in Berlin. Ich denke, wir sind dort draußen. Das ist sozusagen der Punkt, den ich hier machen möchte. Und wir sitzen euch im Nacken, wenn man so will. Die Veränderungen, die wir brauchen. Und deswegen unterstützen wir euch, sind nicht nur wichtig, damit die Schulen besser sind, sondern es geht um ein Menschenrecht. Die institutionelle und strukturelle Diskriminierung im deutschen Bildungssystem ist ein ernstzunehmendes Thema. Und wir müssen uns dem stellen. Und es kann nicht nur darum gehen, dass privilegierte Zugang zu Bildung mit Qualität bekommen, das muss für alle Menschen, für alle Kinder in Deutschland denken. Wir, die Mitglieder, die Menschen im Dorf, sagten zu uns, wenn wir darauf warten, dass die anfangen, dann werden wir ewig hier sitzen. Das heißt, wir müssen selber anfangen. Und den Stab geben wir jetzt an euch weiter. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenarbeiten können. Sankofa zum Beispiel braucht immer Unterstützung. Der Berliner Senat sollte hören, welche Vorschläge ihr habt mit Blick auf Gleichberechtigung und Chancen an den Schulen. Und bitte sagt vor allen Dingen auch euren Lehrern und Lehrerinnen, dass es Sankofa gibt und dass sie Sankofa in ihre Schulen einladen sollen. Ich ende meinen Brief hier mit einem weiteren Gedicht von Dr. Safanir. Und bitte vergesst nicht, dass dieses Gedicht geschrieben wurde, lange bevor wir alle von Barack Obama gehört hatten. Und klickt eure Finger da, wo ihr euch am meisten angesprochen wird. I have a scheme ist der Titel.
I am here today, my friends, to tell you that there is hope. As high as that mountain may seem, I must tell you, I have a dream. And my friends, there is a tunnel at the end of the light. And beyond that tunnel, I see a future. I see a time when angry white men will sit down with angry black women and will talk about the weather. Black employers will display notice boards proclaiming, "Me no care where you come from, you know. So long as you can do a good day's work, that cool with me." I see a time when words like affirmative action will have sexual connotations. And black people all over this blessed country of ours will play golf. Yes, my friends, that time is coming. And in that time, Afro-Caribbean and Asian youth will spend big money on English takeaways. And all police officers will be armed with a dumpling. I see a time when the President of the United States of America will stand up and say, "I inhaled, and it did kind of nice, so rewind and come again." Immigration officers will just check that you are all right, and all black people will speak Welsh. I may not get there, my friends, but I have seen that time. I have seen thousands of muscular black men on Hampstead Heath walking their poodles, and hundreds of black female Formula One drivers racing around Birmingham in pursuit of a truly British way of life. I have a dream that one day, from all the churches of this land, we will hear the sound of that great old English spiritual. Here we go. Here we go, here we go. One day all great songs will be made that way. I am here today, my friends, to tell you that the time is coming when all people, regardless of color or class, will have at least one Barry Manilow record. And vending machines throughout the continent of Europe will flow with soursop and sugarcane juice. For it is written in the great book of multiculturalism that the curry will blend with the shepherd's pie and the Afro hairstyle will return. Let me hear you say multiculture. Amen. Let me hear you say roti roti. Amen. The time is coming. I may not get there with you, but I have seen that time. And as an equal opportunities poet, it pleases me to give you this opportunity to share my vision of hope. And I just hope that you can cope with a future as black as this. Yours sincerely, Sharon Dodwa Utu. Thank you.
Hallo.